Eine neue Folge des Jonen Sports Podcast steht an. Es wurde auch mal wieder Zeit, Marc. Haben schon eine Weile keine Folge mehr veröffentlicht und diesmal freue ich mich, dass wir wieder zwei Gäste haben. Und zwar zum einen die Julia Sohn und die Michaela Rentmeister und beide bringen eine große Palette an verschiedenen Themen heute mit.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite, dass ihr heute hier seid. Finde ich klasse, dass ihr euch dazu bereit erklärt habt. Ich freue mich heute ganz besonders auf den Podcast. Wir haben zwei Damen hier. Ich glaube, das ist auch Premiere.
Ja.
Gleichzeitig zwei Damen hier zu haben und zwei besondere Damen. Und zwar, wie du schon gesagt hast, die Michaela und die Julia. Ja, ich kenne die beiden. Insbesondere Michaela kenne ich schon ziemlich lange. Ist auch eine Kundin fast der ersten Stunde. Und ja, ich freue mich, dass beide hier sind. Die haben auch spannende Dinge zu berichten. Und da freue ich mich heute ganz besonders drauf.
Unter anderem wird es um die Themen Charity, um die Sterntaler Stiftung gehen, aber auch um das Sporttreiben an sich. Ein spannender Mix für euch, den es jetzt zu hören gibt. Ja, und da sind wir auch schon drin in dieser nächsten Folge des Jonen Sports Podcast. Marc, erstmal, wie geht's dir denn eigentlich?
Mir? Oh, danke der Nachfrage. Mir geht's gut. Dankeschön. War ein bisschen gestresst.
Ja, du bist nicht aus dem Parkhaus rausgekommen.
Später, genau. Ich war heute ein bisschen später da als du. Das ist ja ungewöhnlich, ne?
Ja, ich wusste, dass da jetzt noch ein kleiner Seitenhieb kommt, wenn ich schon so frech frage.
Genau,
ja.
Nee, alles gut. Nee, mir geht's ganz gut. Und ich freue mich, wie gesagt, dass beide heute hier sind, die Michi und die Julia. Und freue mich auf einen tollen Podcast auch mit dir, Matthias.
Ja, ich freue mich auch sehr und dann gehen wir mal direkt rein. Man merkt es schon direkt, wenn du sagst, Michi, neben mir, wir sitzen heute wieder bei Audio Colab im Studio, diesmal zu viert an einem Tisch, alles wunderbar vorbereitet mit den Mikros. Und links neben mir sitzt die Michaela Rentmeister, genannt von dir Michi. Und ich sage erstmal herzlich willkommen. Wir haben uns auf das Du geeinigt, was mich besonders freut. Schön, dass du da bist.
Ja, danke schön. Und ich freue mich natürlich, hier wirklich Premierengast als Dame sein zu dürfen und zu können. So, Michi, ja, das ist, eigentlich kennt mich fast jeder unter Michi. Michaela sagt fast kaum jemand, ne? Und daher sagt der Marc, und wir kennen uns jetzt, ich habe es eben mal ausgerechnet, 11 Jahre. Ich glaube, seit...
Mindestens, ne?
Ja, ich glaube, wir haben 2013, bin ich das erste Mal zu dir ins Studio gekommen. Also jetzt haben wir 24 und demzufolge 11 Jahre ist eine lange Zeit. Und ja, allgemein bin ich als Michi bekannt in Düsseldorf.
Und wir hatten schon einige Damen bei uns zu Gast im Podcast, das muss ich direkt klarstellen, aber noch nie zwei Damen. Also es war immer...
Gut, aber dann haben wir jetzt diese Premiere und das macht ja auch Spaß. Und Julia kenne ich auch schon das ganz stimmt. lange, also von daher, denke ich, haben wir eine gute Mischung hinbekommen.
Ja, Julia, auch schön, dass du da bist. Ja, und wie lange kennst du denn den Marc eigentlich schon?
Noch nicht lange. Der foltert mich erst seit ein paar Wochen.
Ja, das ist immer eine spannende Phase. Wir haben immer mal wieder hier Menschen zu Gast, die natürlich dann auch spannende Projekte mitbringen, aber auch beim Marc trainieren. Und die Anfangszeit ist die härteste.
Ne? Ich glaube, wann habe ich angefangen? 3 Monate, 2 Monate irgendwann.
Ja, ich war ganz erstaunt, als ich dich da gesehen habe. Ich glaube, wir hatten abends noch drüber gesprochen und auf einmal tauchtest du dann da auf und dann war mir klar, dass mein guter Rat Früchte getragen hatte. Und jetzt habe ich erfahren, er hat wirklich Früchte getragen.
Ja, hat er, ne? Auf jeden Fall. Also war die beste Entscheidung.
Ja. Ja, deine Frage war ja, wie lange du schon bei uns bist. Das kann man ja ganz einfach zurückrechnen, weil du hast ja damals, als du bei uns warst, einen Break gemacht und der Break war die Kirmes, die Rheinkirmes in Düsseldorf. Weil Julia hat mir gesagt,
doch nicht verraten.
Ich melde mich
doch, genau,
an, aber ich komme erst, wenn die Rheinkirmes
ist
vorbei
schön.
Ist. Da bin ich jeden Tag.
Ich habe gesagt, das bringt sagen. Einfach nichts, wenn ich mich hier quäle. Dann stehe ich auf der Kirmes mit Muskelkater und trinke da abends mein Bierchen und dann habe ich keine Erfolge. Das hat alles keinen Sinn. So.
Ich kann das total gut verstehen. Ich habe sehr lange in Bilk gewohnt und so, dass man nur quasi über die Brücke gehen musste und schon auf der Kirmes war. Und das war mein absoluter Untergang. Also das waren immer schlimme, wie lange geht es? 10 Tage, glaube ich, im Sommer.
Also wir halten kurz fest, ich bin gar nicht auf der Kirmes gewesen. Und das schon seit Jahren nicht. Aber das hat andere Gründe. Nicht, weil ich das nicht vielleicht ganz lustig finden würde, aber mir ist es einfach zu voll. Nicht so ganz meine Welt. Also ich hätte jetzt kein Kirmes-Argument jemals gehabt. Aber ist doch wichtig, dass du es umgesetzt hast und auch so strukturiert umgesetzt hast. Dass du wirklich gesagt hast, ich fange dann an, wenn mir eigentlich danach ist. Und nicht...
Nein, da gehört schon Disziplin zu. Ne? Also brauchen wir nicht schönreden. Und wenn ich da 10 Biere pro Tag mir in die Birne kippe...
Ja, und es gibt ja dann immer diesen fiesen Körpercheck, den haben wir hier schon ganz oft thematisiert und der sagt immer die Wahrheit.
Genau.
Ne? Sagt er immer die Wahrheit, Marc?
Ja, das wüsste ich auch gern.
Der Marc sagt auch die Wahrheit.
Ja, er sagt relativ die Wahrheit. Ne? Also es gibt so ein paar Einflussfaktoren. Ne? Also Kirmes ist mit Sicherheit ein Einflussfaktor.
Es gibt so ein eigenes Feld.
Genau. Man muss einfach nicht sklavisch dran glauben.
Klar, bei Alkohol dann schwingt er ein bisschen aus und so, aber grundsätzlich ist er schon ziemlich genau. Ne?
Also ich hau mich natürlich jetzt selber in die Pfanne, aber mir bleibt ein Satz im Ohr. Dann guckt er mich an, hat meine App getrackt. Also ich musste ja tracken, was ich esse und trinke. Und da hatte ich wirklich meine Woche, die war etwas partyreicher. Und dann sagt er, Julia, die ist schon bewusst, dass die Hälfte der Kalorien der letzten Woche in Flüssigformat zu dir genommen
wird. Ja, da ist man schnell ertappt. Ne?
Ja,
schade. Aber ist doch schön, dann bleiben wir doch. Das hatten wir eigentlich so. Dass ich, deswegen das liebe ich dieses Format, weil ich es genau andersrum quasi geplant hatte, dass wir erst über die Sterntaler Stiftung sprechen und dann über den Sport. Aber jetzt sind wir schon so da drin. Jetzt müssen wir natürlich mal da bleiben und fangen bei dir an, Michaela. Du hast gesagt, du trainierst schon wirklich richtig viele Jahre beim Marc. Wie ist denn diese Verbindung eigentlich entstanden? Wie ging das so los?
Du, das war eigentlich ein Tipp von Freundinnen. Da war EMS, glaube ich, gerade ganz neu. Davor gab es die Powerplay, das habe ich auch angefangen. Mhm. Und mir liegen einfach diese Dinge auszuprobieren. Mich hat das einfach interessiert, zu sagen, okay, ne, was ist das, wie mache ich das und wie fühle ich mich danach? Und das erste Mal danach habe ich natürlich fürchterlichen Muskelkater gehabt. Den hat jeder. Ich glaube, da kommt man nicht drum rum, um diese Erkenntnis. Ja, aber es hat mir Spaß gemacht. Es war eine Herausforderung für mich. Und bis zum heutigen Tage ist das immer eine Herausforderung. Und ich halte EMS eben auch für extrem, produktiv, ne? In dem Sinne, dass ich vieles andere machen müsste, um in der gleichen Art und Weise meine Tiefmuskulatur zu erreichen. Ne? Und darum geht es mir natürlich. Also dieses eine Mal in der Woche, eine Weile phasenweise habe ich es zweimal die Woche gemacht, das war dann, glaube ich, ein bisschen viel. Aber dieses eine Mal in der Woche ist für mich ein deutlicher Unterschied zu all den anderen Trainings oder Yoga oder was sonst ich auch immer tue.
Ist ja eigentlich interessant, dass wir diesen Aspekt mal besprechen. Haben wir hier nämlich auch noch gar nicht in all den Podcast-Folgen, dass wir mal über das EMS-Training sprechen. Für jemanden wie die Michaela, viel im Business unterwegs, in der Arbeit, perfekt eigentlich, oder?
Definitiv. Also EMS gibt es ja mittlerweile jetzt auch schon seit ungefähr 20 Jahren. Ich habe damals an der Deutschen Sporthochschule die ersten Studien mit Elektromuskelstimulation mit als Proband, damals noch als Student mit durchgeführt. Ja, und habe halt einfach festgestellt, wie effizient das ist. Und wie Michi das ja auch gesagt hat, ist das so. Also hohe Zeitersparnis. Und man muss auch bei dir dazu sagen, du kombinierst das ja noch mit vielen, vielen anderen Übungen. Das ist ja nicht alles. Also steht ja nicht nur da und wartet, dass der Strom kommt, sondern sie macht ja auch da relativ viele Übungen dazu noch, die halt auch für die Mobilisation und für die Funktionalität natürlich auch dann sorgen, ne? Also für die Optimierung.
Ja, und vielleicht für diejenigen, die das noch nie gesehen haben, kannst du vielleicht nochmal zwei, drei Worte sagen, wie funktioniert das so eigentlich? Also ich glaube, so eine grobe Vorstellung haben viele. Vielleicht kannst
du EMS heißt ja übersetzt Elektromuskelstimulation, gibt es im Prinzip jetzt schon, ich würde mal sagen, seit 30 Jahren, kommt eigentlich eher aus der Reha und aus dem Leistungssport. Bekannte Namen, die damit trainiert haben, waren zum Beispiel auch die Klitschko-Brüder, als sie noch sehr erfolgreich waren, aber auch verschiedene erfolgreiche Fußballmannschaften oder Leistungssportler trainieren damit, auch Boxer trainieren sehr viel mit Elektromuskelstimulation. Ja, und dann hat das immer mehr sich weiterentwickelt. Die ersten Systeme, die es dann gab, kenne ich auch noch. Und der Unterschied ist halt eben der, dass es hierbei halt eben um Ganzkörpertrainingssystem geht. Das heißt, früher war es halt eben so, man hat dann punktuell in verschiedenen Bereichen, zum Beispiel nach einer Kreuzbandoperation, die Muskulatur lokal wieder auftrainiert. Der große Vorteil dabei ist halt eben beim Elektromuskelstimulationstraining, dass man praktisch eine sogenannte Funktionalität, also zum Beispiel eine Bewegung nicht benötigt, um einen Muskelreiz zu senden, weil das funktioniert halt eben über elektrische Impulse. Das heißt, die Synapsen und die Neuronen, also die Nervenfasern, werden halt direkt angesteuert. Man braucht keine schweren Gewichte, um diesen Effekt zu erzielen. Das heißt, man schont auch gleichzeitig die Gelenke, weil man eben keine schweren Gewichte braucht, aber hat darüber hinaus einen extrem hohen Reiz. Und beim Elektromuskelstimulationstraining trainiert man in etwa so bei 85 Hertz, zumindest im Bereich der Tiefenkräftigung. Mhm. Und das heißt, übersetzt, 85 Mal in der Sekunde kontrahiert die Muskulatur und lässt wieder los. Und das kriegst du halt mit einem normalen Training,
Nee, du kriegst es nicht in der Form hin, das sehe ich genauso.
Spannend. Ja. Cool, dass wir diesen Aspekt des Trainings auch mal hier abdenken. Ja, Julia, und jetzt hast du gesagt, du bist seit ein paar Monaten dabei, seit der Rheinkirmes.
Müssen wir das immer wiederholen?
Ja, das muss dem Hörer in Erinnerung bleiben.
Ja, vielen Dank. Also, wie waren denn diese paar Monate?
Folter.
Das ist Werbung.
Nein, also ich habe tatsächlich auch EMS mal ausprobiert und ich dachte allerdings fälschlicherweise, man presst mich in diesen Anzug und ich stelle mich dann ein bisschen in die Ecke und bleib lustig stehen, aber so war es auch nicht. Nee.
das klappt leider nicht.
Kollege Elia hat mich dann darauf freundlich hingewiesen, dass ich jetzt Übungen machen darf mit dem ganzen Kladderadatsch am Körper.
Das Anziehen ist ja auch schon eine Übung.
Ja, das ist nicht einfach.
Von dem Anzug, ja.
Ja, ich hatte den Muskelkater meines Lebens am nächsten Tag. Ich konnte nicht mehr lachen, ich konnte nicht mehr atmen, aber es...
Du konntest kein Glas anheben.
Doch, das ging.
Das war hilfreich. Okay. Kein Glas war hilfreich.
Das Schlimmste war der Bauch, wirklich. Da habe ich echt gedacht... Das werde ich dieses Jahr nicht mehr los, diesen Muskelkater, aber es hat auch noch, ich habe überlebt.
Sehr gut. Okay. Sehr gut überlebt, ne?
Aber es ist schon erstaunlich, also wenn man das nicht regelmäßig macht, was das dann mit dem Körper macht. Ne? Also selbst ich, die ja nun schon Jahren EMS mache, wenn ich es mal 2-3 Wochen nicht gemacht habe, weil ich im Urlaub war oder sowas, da muss ich auch sagen, mein lieber Gott, also da möchte ich nicht auf der Toilette sitzen. Ne? Das ist also ernstlich dann wirklich ein Muskelkater an der einen oder anderen Stelle, den man nicht unbedingt braucht. Aber der Körper regeneriert sich sehr, sehr schnell und stellt sich darauf ein und das finde ich ist eben das Tolle dabei. Ne? Also das ist für mich wirklich der Grund, eben auch bei Marc zu sein.
Und wir besprechen, wenn wir hier über das Training beim Marc reden, auch immer diesen Aspekt, was das mit dem Kopf natürlich macht. Mhm. Ist ja eigentlich fast das Faszinierendste. Ich meine, klar, dass es irgendwie logisch ist, dass wenn man trainiert und seine Übungen macht, dass man Muskeln aufbaut, dass man, wenn man die Ernährung umstellt, die Möglichkeit hat, Gewicht zu verlieren oder jedenfalls das zu tun, was seine Ziele sind. Das liegt ja so ein bisschen auf der Hand, aber das, was mental passiert, ist ja so ein bisschen so ein weicher Faktor, ist ja auch irgendwie bei jedem ein bisschen unterschiedlich. Wie ist es bei dir? Also ich kann mich noch dran erinnern, als ich dieses Training bei Marc angefangen habe, war es am Anfang immer so, dass ich immer ein bisschen Bammel hatte, wenn ich dahin gefahren bin, vor diesen Momenten, wo das so richtig, wo dann die Trainerin oder der Trainer sagt, jetzt noch 10, 9, 9, also das ist schlimm. Und irgendwann merkt man es ja gar nicht mehr. Irgendwann ist es ja so ganz normal. Also es ist ja wie was ganz Alltägliches. In was für einer Phase bist du da gerade?
Also für mich war es auf jeden Fall die beste Entscheidung, das anzufangen. Es macht sehr viel mit mir. Also ich habe Gewicht verloren. Ich habe plötzlich Muskeln an Stellen, wo ich vorher keine hatte. Ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich ein Stück Brot esse. Michi weiß das, dass ich immer als Erste im Brotkorb hing. Das hat sich jetzt alles irgendwie verändert.
Ja, aber war jetzt ein großes Thema. Ja,
ja, es ist schwierig. Also man muss schon Disziplin mitbringen, aber für mich, mental ist es perfekt gelaufen. Also ich arbeite sehr viel, habe wenig Urlaub und der Sport ist für mich wirklich ein richtiger Ausgleich geworden. Also kann ich nur empfehlen.
Und jetzt schlagen wir mal die Brücke zur Arbeit, weil dann ist es doch eigentlich ganz einfach. Michaela, erzähl uns doch mal, wie sieht denn eigentlich, wenn es das in deinem Leben überhaupt gibt, so ein typischer Tag aus?
Ein typischer Tag? Der sieht jeden Tag anders aus.
Und ja, ich wusste, dass diese Antwort kommt.
Ja, das haben wir wahrscheinlich alle gemeinsam. Ich entscheide schon sehr auch, wie er aussieht. Aber um aufs Thema Sport zurückzukommen, das ist ja ein wichtiger Aspekt, den wir hier auch besprechen. Ich mache eigentlich schon fast jeden Tag Sport. Also das ist definitiv eines der Bestandteile meines Tages. Mhm. Und dann ist es natürlich, ehrlich gesagt, sieht man mir nicht an, aber gutes Essen. Also ich gehe abends eigentlich auch immer essen mit Freundinnen. Also ich bin ein sehr sozialer Mensch. Ich treffe mich sehr, sehr viel mit Leuten. Das ist eigentlich ein sehr prägender Aspekt. Mhm. Ne? Aber so richtig einen Tagesablauf kann ich mir Gott sei Dank leisten, nicht mehr haben zu müssen. Das heißt, ich gehe nicht arbeiten im klassischen Sinne, komme nach Hause, mache dann dies und das und jenes. Sondern ich bin da wirklich sehr, sehr frei in meinen Entscheidungen, das zu machen, was ich möchte. Aber ich bin trotzdem so diszipliniert, dass gewisse Dinge einfach in einen Tagesablauf aus meiner Sicht reingehören.
Und wie bekommst du das hin, dass da jeden Tag das Thema Sport irgendwie in bestimmten Terminen da so dazwischen kommt?
Naja gut, ich habe da eine Flexibilität. Ne? Ich habe also bei Marc das Training, das mache ich natürlich fix an einem Tag. Manchmal muss ich es verlegen, aber grundsätzlich auf jeden Fall einmal die Woche. Ne? Wir haben zweimal die Woche einen Trainer. Und den Rest der Zeit muss ich mich selber motivieren. Ne? Also da bin ich dann schon so, dass ich dann denke, okay, gleich wenn das hier vorbei ist, fahre ich nach Hause und dann gehe ich ins Sportstudio. Das mache ich nicht lange, das mache ich vielleicht eine Dreiviertelstunde. Mhm. Ne? Aber ich mache es eben jeden Tag.
Ne? Das ist es, darum geht es immer. Ne?
Also es geht im Leben immer nur um Regelmäßigkeit und Disziplin. So ist das.
Und wir haben mal irgendwann darüber gesprochen, dass es ja auch einen Unterschied gibt zwischen Disziplin und Motivation. Ich glaube, oft wird das auch so ein bisschen ineinander gemengt. Aber letzten Endes hast du ja am Anfang die Motivation, dass du sagst zum Beispiel, ist so eine ganz klassische Motivation, ich will abnehmen. So, die Motivation ist, irgendwie guckst in den Spiegel und denkst, ja, könnte man ein bisschen abnehmen. So, ne, ist ja ganz normal, hat ja jeder schon mal erlebt.
Ich nehme mich da jetzt mal raus.
Fast jeder.
Wenn sie noch abnimmt, habe ich Angst.
Also die Motivation habe ich nie, sondern ich habe eine andere. Aber gut, kommen wir
aber, es ist, aber dann ist es vielleicht eine andere Motivation. Was ist denn die Motivation? Jetzt muss ich doch nach. Das ist der Journalist in mir. Jetzt will ich es doch wissen.
Die Motivation ist einfach, regelmäßig mein gleiches Niveau zu halten. Einfach gut zu bleiben. Also das ist meine Motivation. Abnehmen wäre kontraproduktiv in meinem Falle wirklich sehr. Ne? Und die Motivation ist aber, ist tatsächlich wirklich, ich möchte ständig das Gefühl haben, nicht zu altern, ist jetzt ein doofer Satz, aber diesen Level halten zu können, den ich eigentlich habe. Und der ist relativ hoch. Und dafür muss ich was tun. Das ist dann meine Motivation. Es ist nicht so, dass ich das jetzt wahnsinnig gerne tue. Glaube mir, ich kann mir schönere Dinge vorstellen. Ich sitze lieber abends bei einer Zigarette und einem Glas Wein in der Kneipe. Da brauchen wir keinen Wort drüber zu verlieren. Als dass ich jetzt irgendwie nicht allein da bin. Aber da ich weiß, dass ich regelmäßig abends bei der Zigarette und dem Glas Wein sitze, gehe ich ins Sportstudio. Das heißt, ich bekämpfe was Schlechtes mit was Gutem, wenn du das so willst.
Ja, kann man ja so machen. Ne? Aber nochmal zurück zu diesem Thema, dann können wir diesen Themenaspekt sozusagen nochmal so ein bisschen abrunden, weil ich finde es ja jetzt spannend. Jetzt haben wir ja hier mehrere Leute, die alle in dieser Regelmäßigkeit des Sports sind, die alle einen anspruchsvollen Alltag haben, wo es aber irgendwie alles reinpassen muss. Und da will ich nochmal drauf, also auf diese beiden Aspekte Motivation und Disziplin. Du hast eine Motivation, in der Regel das Abnehmen. Anscheinend nicht immer, wie ich gelernt habe. Und dann gibt es ja aber das andere, ist ja die Disziplin. Und die Disziplin ist ja eigentlich das, was, du hast es gerade schön gesagt, die Regelmäßigkeit ist. Ne? Ohne diese absolute Regelmäßigkeit, weil es fällt ja ganz leicht, sich da irgendwie rauszureden und zu sagen, keine Ahnung, mir läuft die Nase oder ich weiß nicht, das Kind ist krank oder ich habe noch 5 andere Termine. Ne? Also es ist ja einfach, kennt ja jeder, sich da rauszuquatschen. Ja, aber diese Disziplin ist eigentlich nichts anderes als Regelmäßigkeit, ne?
Genau. Ja, also ich sage immer, wenn mich auch Kundinnen oder Kunden fragen, wenn ich jetzt anfange mit Sport, wie lange muss ich das denn jetzt machen?
Frage. Ja, ich ganz sag, dumme Frage. So,
im Prinzip ist das wie Zähne putzen, ne? Habe ich so gesagt. Da fragst du dich auch nicht abends, wenn du vom Spiegel bist, soll ich mir heute mal die Zähne putzen oder soll ich es mir nicht
also
die Zähne putzen?
Hoffentlich nicht. Ja.
Das ist also, am besten ist es sogar, man denkt überhaupt nicht drüber nach. Ich mache ja selber auch hin und wieder Sport oder regelmäßig Sport. Also ich habe mir angewöhnt, gar nicht drüber nachzudenken, weil es bringt ja nichts. Weil du musst ja einfach regelmäßig was machen. Der Körper, der Organismus, das Herz, die Muskulatur, der Bewegungsapparat, das Nervensystem braucht einfach regelmäßige Reize, regelmäßige Belastung. Und wenn du die nicht hast, dann zieht sich die Muskulatur zurück, dann wird die Muskulatur weniger, das Herz wird nicht mehr so stark oder ist nicht mehr so stark und schlägt nicht mehr so gut und pumpt Blut und Sauerstoff durch den Organismus. Und deswegen bringt es gar nichts, drüber nachzudenken. Die Motivation hilft halt im ersten Moment erstmal so diesen Impuls zu bekommen oder diesen Impuls zu haben, erstmal reinzukommen, wie Julia, die sich dann vor einigen wenigen Monaten halt eben zur Challenge entschlossen hat. Und das hilft dann am Anfang. Und dann geht es natürlich darum, um diese Verhaltensweisen zu automatisieren. Das ist das Prinzip der sogenannten Verhaltensoptimierung. Das heißt also, dass man dann das auch über einen längeren Zeitraum wiederholt. Und wir wissen einfach, deswegen machen wir ja zum Beispiel auch die 6-Wochen-Challenge für Menschen, die damit anfangen, um einfach so eine Regelmäßigkeit reinzubekommen. Weil wenn du das 6 Wochen gemacht hast, dann hast du halt auch eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass du das dann auch weitermachst.
Okay. Dann würde ich sagen, lassen wir das erstmal sacken für alle, die jetzt natürlich auch so aufs Jahresende geht man ja so ganz, ganz gemächlichen Schritten geht man aufs Jahresende zu. Und da ist natürlich jetzt wieder ein großer Wetterumschwung dabei, die Motivation ist wieder ein bisschen anders. Man von draußen verlagert sich das Leben langsam nach innen. Und für all diejenigen, die das hier hören und denken, ach, ich könnte mal wieder mit dem Sport anfangen und warum mache ich das und warum tut mir das gut und wie komme ich da überhaupt rein, haben wir da ja jetzt ja schon mal paar sehr gute Akzente gesetzt. Jetzt seid ihr beide aber heute nicht nur hier, um mit uns über Sport zu sprechen, sondern auch über etwas, das nochmal eine ganz andere Sinnebene hat, zum Beispiel über die Sterntaler Stiftung. Julia, ich fange mal bei dir an. Wie bist du zu dieser Stiftung gekommen? Wie ist da eine Verbindung entstanden? Und vielleicht kannst du auch für diejenigen, die das nicht wissen, am Anfang noch mal ein paar Worte dazu sagen, was ist das denn überhaupt, die Sterntaler Stiftung?
Also ich glaube, da ist Michi die Bessere, die gleich ein bisschen was über die Sterntaler erzählt. Ja. Aber wie bin ich dazu gekommen? Wir kennen uns alle viele, viele Jahre aus Düsseldorf von Veranstaltungen wie Düsseldorf Innenständehaus und so weiter. Und die Sterntaler haben damals angefangen. Ich habe mit einem Kollegen einen Erste-Hilfe-Kurs für Kinder kreiert. der lief viele Jahre schon bei uns in den, ja, als Kursprogramm, und die Sternthaler sind aufgesprungen und haben daraus ein Stadtprojekt gemacht. Mhm. Das heißt, die ganzen Grundschulen der Stadt, also die vierten Klassen, bekommen von den Sternthalern diesen Kurs finanziert. Das heißt, die Kinder lernen, mit dem Defi umzugehen, was passiert, wenn Mama, Papa, Oma, Opa umfallen, stabile Seitenlage 112 anrufen und so weiter. Und deshalb, wir arbeiten schon viele, viele Jahre zusammen. Also ist jetzt nicht mein Hauptbusiness, ist ein Nebenbeigeschäft quasi. Und mein Kollege Frank Himmelmann, der managt das Ganze.
Und dann geben wir natürlich, das ist auch genau richtig so, den Ball weiter. Ich glaube, seit 2002, wenn ich das...
Nee, sogar schon etwas eher. Ich gehöre seit 2001 dazu. 2000 war so die Gründungsphase. Ich war kein Gründungsmitglied. Mhm. Damals hatten wir auch noch einen e.V. Heute sind wir eine Stiftung und haben auch noch einen e.V. Das ist richtig, aber wir arbeiten in erster Linie über die Stiftung. Und wir sind jetzt 7 Personen, haben immer mal die eine oder andere Rochade auch gehabt und Leute sind gekommen und gegangen. Ne? Also beides ist passiert. Ich glaube, wir sind jetzt heute in einem sehr fixen Verbundsystem. Nächstes Jahr haben wir dann quasi 25 Jahre Sternthaler, dieses Jahr ja. 24 Jahre. Gut, um ein bisschen was zu der Stiftung zu sagen, wir arbeiten hier in Düsseldorf mit hilfebedürftigen oder für hilfebedürftige Kinder in Düsseldorf und Umgebung. Also das könnten wir theoretisch auch noch machen, aber das meiste spielt sich in Düsseldorf ab. Warum tun wir das? Wir machen es einfach, weil wir sagen, wir sind hier vor Ort und wir können wirklich sehen, was passiert. Also sehenden Auges auch kontrollieren, wo geht unser Geld hin, wie wird's benötigt. Wir können mit den Protagonisten oder handelnden Personen sprechen. Wir haben einen ganz, ganz nahen Bezug zu unseren Projekten und den können wir auch herstellen für unsere Spender. Das war uns auch immer wichtig, dass Spender, die uns Geld spenden, auch schauen können oder hingehen können, wofür sie spenden. Also ich kann viel erzählen, aber oft ist es nur besser, wenn ich es einfach anschauen kann. So, das sind so die Dinge, die wir machen. Wir machen es alle ehrenamtlich. Ne? Also wir haben eine Mitarbeiterin, die Assistentin ist, die so ein bisschen, natürlich, die bekommt ein bisschen Geld dafür, aber schlussendlich dann eben unser Büro managt. Der Rest hier ist bei uns ausschließlich ehrenamtlich. Und das machen wir eben auch seit 24, 25 Jahren so. Wie viel Energie stecken wir da rein? Na gut, es kommt ein bisschen auf die Zeit im Jahr an. Jetzt gehen wir natürlich wieder auf die Weihnachtszeit zu. Da wird das wirklich wesentlich mehr Arbeit. Wir haben immer diese Weihnachtsbäume, die sich Unternehmen dann quasi gedanklich voll machen und wir verteilen die Geschenke. Ne? Also da gibt es eben auch ganz viel Aktivismus, gerade immer um diese Jahreszeit. Dann gibt es das Waffelbacken in der Deutschen Bank. 2 Tage lang, die Deutsche Bank stellt uns da ihren Waffelteig und ihre Eingangshalle zur Verfügung und jeder kann dann eine Waffel, naja, erwerben ist das falsche Wort, aber für die Waffel spenden. Ja? Ja. Also es gibt eine Menge Aktivitäten und am 21.12. ist unsere 11. ist unsere Weihnachtsfeier. Auch dafür muss noch viel getan werden. Ne? Wir machen eine Tombola, dafür müssen wir Präsente sammeln, auch das kommt hinzu. Jetzt im Sommer war es natürlich ein bisschen weniger. Aber wir sind jetzt schon, und das ist mir eigentlich besonders wichtig, weil das hatten wir in den Jahren zuvor nicht, seit 5 Jahren bei einem Projekt. Das ist dieses Projekt Lehrplan der Zukunft. Wir nennen es inzwischen Schule der Zukunft, wo wir sehr, sehr weit sind. Das heißt, wir haben eine Dame in eine Hauptschule eingefaced, kann man fast dazu sagen. Die wollte das unbedingt mal ausprobieren. Die war durchaus als Lehrkraft erfahren, war sogar, ich glaube, Realschuldirektorin. Hatte aber abgeschlossen mit dem deutschen Schulsystem und hat gesagt, so läuft das nicht. Ich möchte was anderes machen. Ich möchte einfach anders mit Kindern umgehen und ich möchte mehr auf die Ideen und Ziele der Kinder hören können. Und jetzt hätten wir eine super Kombination, diese Dame, die wir seinerzeit oder die wir seit jetzt 5 Jahren das Gehalt finanzieren, ja, und einen Schulleiter, der gesagt hat, die kann das bei mir mal ausprobieren. Und dann hat die das angefangen in einer 9. Klasse und nach einem halben Jahr waren wir schon unfassbar erstaunt, was die da zustande gebracht hat. Und sie hat es einfach nur zustande gebracht, weil sie den Kindern Aufmerksamkeit geschenkt hat. Die hat die Kinder gesehen. Sie hat hingehört, was diese Kinder wollen. Und tatsächlich hat das dann in der ganzen Schule um sich gegriffen. Also wir sind jetzt inzwischen so weit, dass wir quasi als Pilotprojekt für zumindest NRW anerkannt werden. Also das ist wirklich ein Erfolg, den ich, worüber ich mich wahnsinnig, das ist sehr, sehr ungewöhnlich. Normalerweise läuft das Geschäftsmodell so. Es gibt ein Problem. Wir sagen jetzt mal Sleep-In, da kannst du gleich mehr zu sagen. Und man sammelt Geld dafür, um das Projekt zu unterstützen. Dass man ein Projekt entwickelt und zu einem Pilotprojekt wird, also dass man quasi noch intellektuellen Input liefern kann mit der Idee, die wir da entwickelt haben, mit dieser Frau Buntrock-Mus und wie sie mit den Kindern umgegangen ist, das ist ausgesprochen ungewöhnlich. Aber das freut mich unfassbar. Und ich muss sagen, ich stehe auch völlig hinter diesem Projekt. Und es fasziniert mich wirklich jedes Mal, wenn ich mit der Frau spreche und sehe, was aus diesen Kindern geworden ist. Die hatten neulich eine Messe, nennen wir es mal Messe, oder eine Vorstellung in den Rheinterrassen. Da hatten sie 12 Stände gebaut. Alle möglichen unterschiedlichen Themen. Heimat, Sport, Schulgerechtbarkeit, wo komme ich her? Ne? Also die ganze Schule hat sich daran beteiligt, von jüngsten bis zum ältesten Schüler. Ich meine, wir haben 85% Migrationshintergrund. Und alle haben für ihre Projekte gesprochen. Das war total faszinierend.
Und vielleicht gehen wir noch mal ganz kurz auf diesen Ursprungsgedanken. Das ist auch sehr schön geschrieben auf der Homepage von den Sterntalern, dass ja Kinder und Jugendliche, die in Notsituationen sind, das muss man vielleicht auch erstmal ein bisschen sacken lassen, aber bis ein Bewusstsein sozusagen dafür entsteht, ist ja auch nochmal ein kleiner Weg, weil ja nicht jedes Kind, nicht jeder Jugendliche, der in Not ist, das kriegt man ja nicht direkt so mit.
Sagen wir mal so, es kommt eben genau darauf an, was man da tut. Wenn Kinder krank sind, das kann man aus meiner Sicht am allereinfachsten besammeln. Kinderhospiz ist das beste Beispiel hier in Düsseldorf. Ne, dann ist das sehr offensichtlich. Also mit diesen Themen kann man sehr leicht argumentieren. Diese sozialen Themen oder diese gesellschaftspolitischen Themen, die ich gerade angesprochen habe, denn nichts anderes ist das, was wir hier tun, das ist natürlich deutlich schwieriger, dafür Bewusstsein zu wecken. Ne? Also man kommt immer, wenn man sammelt, schlechter klar, wenn das nicht so die ersichtliche Not ist, sondern tatsächlich ein gesellschaftspolitisches Thema, was ich jetzt hier gerade geschildert habe. Trotzdem haben wir jetzt natürlich auch jede Menge Unterstützung, ne? Und Menschen, denen man das nahebringen kann. Weil gerade das Bildungssystem kollabiert in Deutschland. Und wir haben einen Weg gefunden, es da einfach wirklich besser zu machen und offener zu machen. Ne, indem wir eigentlich einige Weisheiten gesammelt und umgesetzt haben. Und es funktioniert einfach viel, viel besser in dieser Schule als in allen anderen Hauptschulen.
Ich wollte vielleicht noch was, weil du das gerade sagtest, Michi. Ich hatte gestern, unsere Julia war ja gestern bei Antenne, beziehungsweise glaube vorgestern bei Antenne.
Können wir auch verlinken unter diesem Podcast, kann man dann noch mal gerne machen, der lieben Kollegin
und Claudia. Julia hatte zum Beispiel zu dem, was du gesagt hast, Michi, gesagt, dass du hast das Beispiel genannt bei Antenne mit den Kindern, die ja eigentlich gar nicht so, die leben auf der Straße vielfach und haben kein Zuhause. Der eine schläft sogar im Auto, was du gesagt hast. Das ist ja auch nicht so im Bewusstsein. Und darüber habt ihr ja zum Beispiel in der Sendung auch gesprochen.
Genau.
Total wichtiges Thema. Und da überhaupt erstmal so eine Sensibilität und Aufmerksamkeit
Ja, ich denke, das habe ich mit den Aktionen geschafft. Ne? Ja. Also es haben ganz, ganz viele Menschen gesagt, das kann doch nicht sein. Ne? Es gibt doch wie Kinder auf der Straße. Ne? Das weiß einfach keiner. Ne? Wir laufen über die Straße und wenn da ein kleiner Mensch an uns vorbeiläuft, da sagen wir, ja, das ist ein bestimmtes Straßenkind. Ne? Das ist doch, da guckt keiner hin. Ja, und deshalb, da haben die Sterntaler mich damals auf der Weihnachtsfeier darauf aufmerksam gemacht. Und ich habe auch bei Claudia Monreal gesagt, einer saß heulend am Tisch, ne, mitten auf der Weihnachtsfeier, weil mich das so bewegt hat. Ich bin selber Mutter, meine Tochter ist 16 Jahre alt. Wenn ich mir vorstelle, die landet irgendwie auf der Straße. Ne? Und ich meine, wir reden hier wirklich nicht von Eltern, die alle drogenabhängig sind oder irgendwas. Mhm. Also das besagte Beispiel, was du gerade genannt hast, es geht hier um eine Mutter, die sagt, ich habe einen neuen Partner, ich verlasse die Stadt. Du bist jetzt auf dich alleine gestellt. Und der Junge geht aufs Gymnasium und ist völlig hilflos. Und die lässt den zurück.
Das ist wirklich Wahnsinn.
Und das ist wirklich, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, dass es solche Mütter gibt. Aber die hat dem ein bisschen Kohle dagelassen. Und dann steht er da und mietet sich ein Auto. Und danach landet der auf der Straße. Und das ist eben auch dieses Sleep-In-Projekt, für das ich da jetzt mich seit geraumer Zeit für einsetze.
Ja, vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen detaillierter gerne auch noch mal was zu sagen.
Die fangen solche Kids auf. Und wie gesagt, es ist nicht nur sexueller Missbrauch oder Schläge oder was auch immer, ne, was man ja so als erstes im Kopf hat, denke ich mal. Da sind wirklich auch ganz andere Fälle bei. Ne. Ja, das Sleep-In ist ein Projekt der AWO und SKFM. Und die haben auf der Flurstraße hier in Düsseldorf, haben die einen Altbau umgebaut, haben da Zimmer reingesetzt für Straßenkinder. Also, beziehungsweise sie selbst nennen es Jugendliche und Kinder, die auf der Straße, also die wollen nicht Straßenkinder genannt werden.
Verstehe.
Aber ich meine, es ist ein bisschen greifbarer. Es sind nun mal Straßenkinder für mich. Genau, und die schlafen da, die können sich da selber pflegen, sprich ihre Wäsche waschen, die können duschen, die kriegen Klamotten. Wenn sie einen Arztbesuch brauchen, werden sie zum Arzt gebracht und werden da einfach begleitet. Aktuell ist es so, dass sie da erst in den Abendstunden einkehren können und morgens wieder gehen müssen. Und das ist auch ein Grund, warum wir jetzt gerade so massiv Geld sammeln, weil wir gerne ein Tagesangebot für die kreieren möchten, dass die also auch tagsüber, gerade in den Wintermonaten, aufgefangen werden können und nicht erst da abends einkehren können. Weil die fahren mitunter Bus und Bahn den ganzen Tag, weil denen kalt ist.
Wahnsinn.
Ne? Da fahren sie natürlich dann schwarz und dann ist die nächste Misere da, weil sie dann erwischt werden und so weiter. Also es ist eine Dauerschleife, da könnte ich jetzt Referate drüber halten. Es ist super traurig, aber Sleep-In ganz toll. Da sind ganz, ganz tolle Leute am Start, die wirklich ihre ganze Freizeit da auch verbringen, wegen Personalmangels teilweise. Und die frisch kochen für die und die wirklich für die Kids da sind.
Und es gibt ja wirklich manchmal, ich glaube, das ist vielleicht auch noch was, was von früher bei vielen Leuten im Kopf ist, so die Idee, gerade wenn es dann auf Weihnachten zugeht, ja, ich will was spenden und irgendwie will man ja was machen. Aber ich glaube, zwei Aspekte, was ja auch erstmal super ist, aber zwei Aspekte sind, glaube ich, wichtig, dass man das nicht nur rund um Weihnachten machen und tun kann, sondern das ganze Jahr. Und dass es natürlich auch Kreativspenden gibt. Ne? Wir haben ja den Uli Bohnen und den Tobias Adolfs hier gehabt in einer der letzten Folgen und ausführlich auch über das Thema It's for Kids. Du hast im Vorgespräch schon gesagt, da hast du auch eine schöne Geschichte zu mit einer Büroklammer. Vielleicht kannst du die gleich auch nochmal ganz kurz einstreuen, aber es ist ja nicht nur möglich, irgendwie zu sagen, ich habe jetzt hier einen Betrag XY, den ich loswerden möchte, sondern da vielleicht auch nochmal an dich die Frage erstmal, der erste Schritt ist ja ein Bewusstsein, ne? Also im Kopf, es gibt die und die Möglichkeiten und es gibt überhaupt die und die Probleme. Ich glaube, das ist schon mal Schritt eins eigentlich, ne?
Das ist eben genau der Punkt. Es gibt unfassbar viele Probleme. Mein Gott, unterschiedliche Probleme. Ne? Und die Julia fasst da jetzt eine ganz andere Stelle an, als die ich jetzt gerade geschildert habe. Wir haben natürlich auch massiv viele genau dieser Projekte gemacht. Ne? Nur dieses Projekt ist jetzt bei uns gewachsen und das ist eben ein gesellschaftspolitisches, ein Bildungsprojekt, was sehr ungewöhnlich ist, was aber entsprechend auch gute Früchte trägt. Ne? Die Kinder schlafen da in dem Falle natürlich nicht auf der Straße. Die sind in aller Regel in Elternhäusern. Aber es ist schon erstaunlich, was so in diesen jungen Köpfen vorgeht und was man da rausholen kann. Ne? Das ist zum Beispiel auch ein Problem zu sagen, okay, wir haben Fachkräftemangel. Viele von denen werden jetzt auch übernommen von anderen Unterstützern, zum Beispiel ein Dachdecker, der hat jetzt zwei Jungs übernommen, die jetzt seine Gesellen werden. Ne? Ja. Oder beziehungsweise Ausbildung erstmal da machen. Also das ist eine ganz vielfältige Arbeit, die man da leisten kann. Ne? Und es kommt immer darauf an, wo man jetzt gerade hinschaut und was man jetzt gerade, ihr habt einfach Sleep-In sehr, sehr intensiv betreut. Wir haben viele Projekte, wie gesagt, auch in diese Richtung Mädchenhaus, Trebecafé und so weiter. Das haben wir alles auch immer unterstützt. Ne?
Ja.
Also da gibt es leider sehr viel, was unter der Decke bleibt und was man nicht sieht, wenn man sich nicht ein bisschen damit beschäftigt. Ne?
Auf der anderen Seite, das stimmt natürlich, gibt es aber auch, und das ist das Gute, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, was zu tun und zu helfen. Die Geschichte mit der Büroklammer, die will ich aber auf jeden Fall nochmal hören, weil die lohnt sich.
Also erstmal, ich achte darauf, dass die Leute was dafür bekommen, wenn sie spenden. Also jetzt die aktuelle Aktion, wir haben ganz, ganz viele Veranstaltungen, wie zum Beispiel ein Charity Walk über den Karlsplatz. Das heißt, wir laufen da, moderiert von Inka und Mehl über den Platz und überall die Stände geben uns irgendwas. Also der eine gibt Matthias, der nächste Käse bei Geraldine, Loft gibt was weiß ich. Und die Leute zahlen 30 Euro, optional mehr. Und das ist wirklich auch eine Summe, wo eigentlich jeder mitgehen kann. Ja. Und die meisten geben mehr. Und dann kommt bei so einer Tour mal eben kommen 1.000 Euro zusammen. Ja. Und das summiert sich. Und am Ende, die It's for Kids Stiftung rundet dann nochmal auf. Ne, und dann hat das Sleep-In halt Spaß. Und ich finde es mittlerweile grenzwertig, wenn man auf dem Karlsplatz steht. Alle 2 Meter kommt jemand, hält dir eine Dose unter die Nase und dann gib mir Geld. So, und bei mir ist das wirklich so, die Leute bekommen was. Und die kriegen sogar noch eine Spendenquittung, dass sie einen schönen Tag haben. Und also
haben alle was von.
Das habe ich die ganze Zeit eigentlich so betrieben, dass da immer irgendwie ein bisschen Spaß mit im Rennen war. So, die grüne Büroklammer möchtest du wissen. Ja, da hatte ich, also ich habe immer irgendwelche kreativen, wilden Ideen und da habe ich gedacht, was ist eigentlich möglich? Hätte mächtig schief gehen können, die Nummer, aber ich bin mit einer grünen Büroklammer auf den Karlsplatz zur Bude 9 gegangen, wo ich sehr gerne mal ein Weinchen trinke und habe gesagt, was gibst du mir für die grüne Büroklammer? Und die hat halt gesagt, was ist mit dir nicht richtig? Egal, was du nimmst, ne? Irgendwas
stimmt. Nimm die Hälfte, ja.
Genau, irgendwas stimmt mit dir nicht. Ja. Genau, und dann hat sie aber gesagt, ja, komm mal jetzt mit. Ich so, leg die bitte ins Regal, die darf nicht wegkommen. Ja, und dann hat sie mir eine Flasche Wein gegeben, bin ich mit der Flasche Wein zum nächsten Stand, habe gesagt, was gibst du mir dafür? Und dann habe ich eine Flasche Essigöl bekommen. Sonst könnte ich natürlich jetzt Referate drüber halten, aber schlussendlich war die ganze Stadt involviert. Oskar Bruch, Theo Fitzos hat Musik überall, also war wirklich ein Riesenaufkommen von Spendenbereitschaft. Wir waren aber irgendwann so hoch geboten quasi durch diese Tauschgeschäfte, dass es zu teuer wurde. Und da habe ich gedacht, okay, mal ein bisschen nachjustieren, dann gib mir doch bitte Spenden, dann machen wir noch eine Versteigerung hinterher. Ja, und da sind schlussendlich dann 15.000 Euro zusammengekommen. Wahnsinn. Insgesamt.
Aus einer Büroklammer?
Aus einer grünen Büroklammer. Mhm.
Marc, das ist mal eine schöne Geschichte hier bei uns im Podcast. Wir haben viele schöne Geschichten hier eingesammelt, aber das ist absolut bemerkenswert, oder? Wenn man sich das dann alles so nochmal, ich meine, wir sind ja alle auch bei dem Thema Kinder, macht das was mit einem, wenn wir alle eigene Kinder haben. Da kann man einfach nur sagen, das ist eine gute Geschichte, oder?
Auf jeden Fall. Das ist eine schöne ein schönes Symbol mit der Büroklammer. Ich musste direkt an so einen Funken denken, wie so ein Funke praktisch entsteht und aus dem Funken dann, und so geht's Michi ja auch oder der Sterntaler, auch Caro und so, oder natürlich auch Julia, da entsteht so ein Funke, ist so ein Funke da und dann entsteht auf einmal ein Feuer und das überträgt sich dann halt auf viele, ne?
Ja.
Und ja, ist super.
Klar. Ja, das war eben eine tolle Idee. Du hast die Idee einfach übertragen. Das ist genau wie Marc sagt. Mhm. Also die Leute haben einfach mitgemacht, weil es auch Spaß gemacht hat. Und es hat natürlich auch dieses Soziale geprägt, das soziale Miteinander. Und ich glaube, It for Kids haben dann noch nachher aufgerundet. Und das war eigentlich der Moment, wo du das erste Mal Geld zu uns zur Verfügung gestellt hast. Ne? Also da bewusst, ich habe das auch gehört und habe gedacht, was tut die Dame in der grünen Büroklammer? Also ich musste erst mal verstehen, was du sagst. Letztes Jahr hattest du doch auch diese Aktion, wo es darum ging, irgendwie, ich glaube, ich habe noch die Eissauna motiviert, genau, mir Gutscheine zu geben. Da ging es dann ja später auch um die Versteigerung. Ne? So ein paar Gutscheine habe ich dann organisieren können. Aber auch die Idee war ja so ein bisschen, ich weiß, Caro hat dreimal gebraucht, bis ich es verstanden habe. Aber Caro kann auch nicht sonderlich gut erklären. Irgendwann hatte ich es dann verstanden.
Aber gut singen kann.
Ja, gut singen kann. Aber irgendwann war, glaube ich, selber nicht so richtig klar, was mir da erklären sollte. Und dann habe ich gesagt, okay, was soll ich jetzt machen? Okay, ich werbe jetzt mal um Geschenk. Ich glaube, dich habe ich auch angesprochen seinerzeit.
Sage ich jetzt nicht zu.
Nee, das stimmt. Aber das lag auch ein bisschen, auch in dem Marc hat ich
hatte, das hast du wieder gemacht.
Marc hatte ich auch angesprochen. Marc hatte ich auch angesprochen, aber muss ich wirklich fairerweise mal sagen, da auch ein ganz großes Dankeschön an dich, Marc. Du hast immer uns was gegeben, wenn wir dich angesprochen haben für Tombola-Preise, was ich hiermit jetzt mal öffentlich tue.
Ja,
so, also wahrscheinlich gibst du da ein paar Gutscheine. Für dich ist es gut, für uns ist es auch gut. Ich finde immer toll, wenn Dinge Win-Win sind. Und in dem Falle, wenn jemand mit deinem Training in Berührung kommt, weil er einen Gutschein gewonnen hat, dann ist es ja auch eine gute Sache.
Auf jeden Fall. Nee, ich musste da eben dran denken, an diese Win-Win-Situation. Mhm. Darum geht es ja immer. Irgendwo auch. Und jetzt haben wir eigentlich alle was davon. Natürlich auch Matthias. Erstmal danke auch an dich. Ja, nee, das ist super, ne? Also, dass wir viele, viele Win-Situationen schaffen. Ne?
Das stimmt. Und wenn das jetzt jemand hört, der aufmerksam wird bei dem Thema und sagt, ich will da auch was Gutes tun, wir werden natürlich auch ein paar Sachen auch verlinken unter dieser Folge, aber was würdet ihr jetzt sagen, was ist so das Erste, was man unternehmen kann? Sich erstmal wahrscheinlich informieren, vielleicht mal auf die Online-Präsenz der Sterntaler Stiftung
gucken. Ja, genau. Also einfach vielleicht mal auf unsere Website gucken, gegebenenfalls auch anrufen oder anschreiben, wenn großes Interesse an dem einen oder anderen Projekt da ist. Das kann man natürlich machen. Man kann natürlich, ich sag's mal ganz dumm, immer Geld spenden. Aber man kann auch jederzeit mit uns in Kontakt kommen, wenn man wirklich mehr Interesse hat. Also es gibt ja viele Spender, die sich wirklich dann auch konkret für irgendwas interessieren. Wir gehen auch andersrum immer hin und sagen, pass auf, wir haben verschiedenste Projekte. In welche Projekte sollen wir denn bitte eure Spende fließen lassen? Wir arbeiten da sehr projektbezogen. Und das halte ich auch für wichtig, weil damit habe ich auch eine gewisse Bindung geschaffen. Also Julia schafft ja auch Bindung mit den Dingen, die sie tut, indem man sich wirklich damit identifizieren kann. Und das ist eigentlich eine sehr wichtige Sache.
Da kommt dann der erste Anruf von einer guten Idee.
Achso, wir sind live auf Sendung.
Zum Abschluss, gibt es noch was bei all den schönen Dingen, die wir besprochen haben und die ihr tut, wo ihr sagt, das liegt mir jetzt vielleicht auch in der Jahreszeit jetzt ganz besonders am Herzen oder das verdient nochmal eine Aufmerksamkeit. Was liegt euch so, wir sammeln am Schluss, oder vielleicht habt ihr auch einen Wunsch in die Zukunft, wo ihr sagt, das liegt euch so ein bisschen am Herzen. Gibt es da was euch in den Sinn kommt?
Ja, dass viele bei meinen Charity-Aktionen mitmachen. Also das funktioniert alles nur übers Netzwerk. Mhm. Also immer, wenn ich irgendeine Veranstaltung aufrufe, macht natürlich irgendwer oft am anderen Ende mit. Wie zum Beispiel der Marc, der garantiert jetzt nochmal richtig einen raushaut, oder?
Ja, genau. Jetzt haben wir ihn gefangen.
Bitte Marc.
Das, genau. Der Erste ist in die Volle gegangen, genau.
Ja.
Genau. Nein, das wünsche ich mir, dass das weiter so funktioniert.
Schön.
Ja, das Gleiche gilt für mich ehrlich gesagt auch, dass wir weitermachen, machen wir sowieso. Und in diesem Falle, auf das Projekt, auf das ich gerade eben abgezählt habe, unser Schulprojekt, dass es tatsächlich das wird, was es verspricht zu werden und dass tatsächlich diese Erkenntnisse auch wirklich den Kindern helfen, in unserem Bildungssystem helfen, dass wir da an der Stelle wirklich mal was bewegt bekommen und nicht nur partiell, ich sag mal, leidlindern, sondern dass wir wirklich mit einer gewissen Kreativität es schaffen, da was zu verändern. Das ist im Übrigen auch das Ziel der Dame, die das leitet. Die hat da wirklich einen gesellschaftlichen Veränderungsanspruch und das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja. Und deshalb ist mir das jetzt auch besonders wichtig. Ich meine, ich bin beide, die Schicksale teilen diese Kinder nicht, die du da gerade geschildert hast. Die kommen, wie gesagt, alle in aller Regel aus Elternhäusern, aber natürlich viel mit Migrationshintergrund. Aber ja, da muss sich so viel ändern in unserer Gesellschaft, dass da Bildung wirklich für alle zugänglich wird. Da wünsche ich mir wirklich, dass das so groß wird, wie es gerade im Moment zu werden scheint.
Ja, und da hilft natürlich die Aufmerksamkeit.
Ja, die Aufmerksamkeit, da geht es mir um Aufmerksamkeit. Also in diesem Fall geht es hier wenig ums Geld, sondern es geht deutlich mehr um Aufmerksamkeit und das Weitertragen dieser Idee.
Ja, absolut. Ja, Marc, da haben wir heute doch wieder schöne, ganz verschiedene Geschichten eingesammelt hier bei uns im Podcast.
Ja, wir hatten heute viele Premieren, fand ich. Erstmal hatten wir zwei nette und kompetente Damen bei uns. Dann hatten wir natürlich auch mal ganz anders angefangen als sonst. Ne? Heute haben wir mal mit ein bisschen Sport angefangen, sonst machen wir es ja eher andersrum. Ja,
uns erstmal warm gemacht.
Also. Genau. Nee, war sehr schön. Vielen, vielen Dank an euch.
Gerne.
Dankeschön, dass ihr hier wart. Und ja, ich freue mich auf alles Weitere. Ne?
Ja,
Genau, da kann ich mich nur anschließen. Wir werden, wie gesagt, alle Informationen unter dieser Folge verlinken. Und wenn ihr jetzt irgendwas gehört habt, wo ihr eine Frage zu habt oder wo ihr sagt, da habe ich eine Idee zu, dann schreibt das gerne unter diese Folge oder wir verlinken auch die Social-Media-Profile, könnt ihr uns alle kontaktieren und natürlich gerne auch diese Folge teilen. Das war's von dieser Stelle und wir freuen uns schon auf die nächste Folge.